Damit hatte sie nun wirklich nicht mehr gerechnet. Sie, die bereits alt und grau und vielleicht sogar von einer gewissen Bitterkeit gezeichnet war. Sie, die Jahre, vielleicht jahrzehntelang das Mitleid der anderen und den Spott der Rivalin, nämlich der Zweitfrau ihres Mannes, ertragen musste und die des Lebens so überdrüssig geworden war, dass sie gar nichts mehr essen wollte. Und die gleichzeitig in Angst lebte um die eigene Zukunft, um ihre Versorgung im Alter. Sie, die sich an die Erniedrigung schon fast gewöhnt hatte und sich bemühte, einfach nicht mehr hinzuhören. Ja, sie, Hannah, ausgerechnet sie sollte schwanger sein, jetzt nach so vielen Jahren. Einfach so? Nein, einfach so gewiss nicht, denn wie so oft hatte sie gebetet, hatte nächtelang wachgelegen und Gott unter Tränen angefleht, ihr doch endlich ein Kind zu schenken und sie so vom Stigma der Unfruchtbaren zu befreien. Und alle Überredenskünste hatte sie, die Willensstarke, so wird sie nämlich im Text genannt, aufgeboten. Ja, sie hatte sogar Versprechungen gemacht, dass sie ihren Sohn, so denn mal irgendwann einen bekommen sollte, dem Tempel überlassen würde, damit er dort zum Priester ausgebildet würde und Gott ehren konnte. Nun, so scheint es, hat Gott Hannah beim Wort genommen, denn sie ist schwanger. Eine Risikoschwangerschaft vermutlich bei einer älteren Frau, die wahrscheinlich auch etwas beschwerlich war. Aber sie ist schwanger und sie bekommt ein Kind, nennt es Samuel und nährt ihn, tröstet ihn und wird durch ihn wieder Teil der Gesellschaft und findet zunehmend Akzeptanz, gewöhnt sich an die neue Rolle als Mutter. Und dann tut sie etwas, was für uns heute vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen ist. Sie löst nämlich ihr Versprechen ein. Sie verzichtet darauf, ihr Kind aufwachsen zu sehen, ihn zum Beispiel in den Schlaf zu singen oder ihn zu trösten, wenn er mit einem aufgeschlagenen Knie oder später mit Liebeskummer nach Hause kommt. Stattdessen übergibt sie Samuel dem Tempel. Und das ist mehr als so eine Art Klosterschule, also kein Internat, bei dem die Kinder an den Wochenenden wieder nach Hause kommen. Mit der Übergabe an den Tempel, da ist auch ein Abschied verbunden. Das Betreten einer ganz neuen Welt. Und sie, Hannah, bleibt vor der Tür stehen. Sie muss umdrehen und behält nur die Erinnerung an ihren kleinen Sohn zurück. Ich frage mich, wie wohl Hannas Ehemann reagiert hatte. Wie ihre Familie, ihre FreundInnen und NachbarInnen, als sie von dieser Entscheidung hörten. Denn in mir löst Hannas Geschichte ganz schön großen Widerstand aus. Wut, Protest und irgendwie auch Mitleid mit dem Kind. Wie kann sie nur, denke ich da, und kann gar nicht umhin, sie irgendwie zu verurteilen. Einfach ein Kind weggeben, noch dazu ein Wunschkind. Das scheint mir so wenig nachvollziehbar für mich. Und gleichzeitig, das spüre ich, dass ich gedanklich gefangen bin in den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen, über die ich mich ja selbst so oft aufrege. Erwartungen, die in unserer Gesellschaft vor allem ja an Frauen gestellt werden und die Frauen wie Hannah als Rabenmütter verurteilen, weil sie ihre Kinder eben ziehen lassen. Ein Kind, wenn es keinen Schaden nehmen soll, gehört doch zur Mutter, heißt es dann. Und eben nicht in eine Krippe oder zu lang in den Kindergarten und auch nicht in den Hort oder auf ein Internat. Und auch nicht zum Vater, falls die Eltern sich getrennt haben, oder zu den Großeltern oder sonst irgendwohin. Ja, Frauen wie Hannah, die werden meist gar nicht nach ihren Beweggründen gefragt. Sie sind mit Pauschalurteilen konfrontiert und werden verachtet. Wie kann sie nur, diese Frau, heißt es dann allzu oft. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an, heißt es an einer späteren Stelle im Samuelbuch. Und ich muss ja sagen, dieser Vers, der lässt mich aufatmen. Ich mag ihn, weil er mir immer wieder vor Augen führt, dass es für Gott eben mehr gibt als diese ersten Eindrücke und diese pauschalen Urteile. Gott schaut tiefer, kennt, was mich bewegt und was für andere vielleicht nicht nachvollziehbar ist. Das macht bei Gott oftmals Sinn. Vielleicht lädt die Geschichte von Hannah und ihrem Sohn Samuel deshalb zum genaueren Hinsehen ein und zu einer Art Perspektivwechsel. Vielleicht ist sie ja gar keine Geschichte vom Verlassen, sondern eine Geschichte vom Loslassen. Sozusagen ein Eingeständnis, dass unsere Kinder nicht uns gehören wie ein Gegenstand, sondern dass wir sie lediglich ein Stück weit begleiten dürfen in ihrem Leben. Vielleicht ist diese Geschichte eine Geschichte des Vertrauens, dass ein Kind auch anderswo in guten Händen sein kann. Von Gott begleitet und von Gottes Engeln, die eben nicht zwangsweise Flügel haben müssen. Denn, das erfahren wir ja später, Samuel, der wächst gut heran. Es geht ihm augenscheinlich sehr gut, obgleich er seine Mutter ganz sicherlich vermisst haben wird und auch seinem Vater, denn den gibt es ja auch. Aber wer weiß, was er stattdessen gefunden hat und welchen Verlauf die Geschichten in der Bibel genommen hätten, wäre Samuel nicht ein Prophet geworden. Wer weiß. Und ich frage mich da, welches Urteil mag ich mir da eigentlich anmaßen? Ich wünsche mir deshalb, dass all jene Mütter diese Geschichte lesen, die von anderen auch heute so stark abgewertet werden. Und dass sie dabei etwas von der Scham verlieren, die manchen ihrer Entscheidungen anlastet. Diese Mütter, die heißen heute vielleicht nicht Hannah und sie haben ihre Kinder auch nicht in den Tempel gebracht. Und doch kriegen sie immer wieder zu hören, dass sie ihre Rolle nicht gut genug erfüllen, weil sie ihre Kinder nicht die ersten 3 Jahre zu Hause lassen, sondern sie in die Krippe bringen oder weil sie Vollzeit arbeiten statt Teilzeit und nicht zu Hause sind oder weil sie nach einer Trennung vielleicht zulassen, dass die Kinder beim Vater bleiben und sie selbst sie nur am Wochenende sehen. Hannah und Samuel sind für mich ein Beispiel dafür, dass Beziehungen eben nicht notwendigerweise zerbrechen, wenn gemeinsame Zeit reduziert ist und Wege sich kurz- oder längerfristig einmal trennen. So sehr mich das vielleicht ja auch gerade als Mutter, manchmal befremden mag. In dieser Geschichte aber ist es ein Modell, das einfach funktioniert und das durchaus Gutes hervorbringt. Und so erlebe ich Hannah, wenn sie selbstbewusst singt auf ihrem Weg zurück vom Kloster, auf dem ganz bestimmt auch die ein oder andere Träne geflossen ist. Und da sagt sie oder singt vielmehr Folgendes. Gott erfüllt mein Herz mit großer Freude. Gott richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe, Gott. Niemand ist so heilig wie du. Denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels. Keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass Gott alles gehört, was ihr sagt und genau prüft, was ihr tut? Die Waffen starker SoldatInnen sind zerbrochen, doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Das singt Hannah, im Vertrauen darauf, richtig gehandelt zu haben. Und in diesem Sinne, Amen.